What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Er wurde 2023 für sein Lebenswerk als Österreichs wichtigster Business Angel des Jahres ausgezeichnet, hat im Portfolio seiner Hans Woman Group möglicherweise die nächsten Startup-Hits und investiert immer weiter. Hansi Hansmann ist einer der wichtigsten Stimmen der österreichischen, ja sogar der europäischen Startup-Branche. Wie blickt er also auf 2024, das von einer schweren Finanzierungslage, einer möglichen Zinswende nach unten und einem Superwahljahr geprägt sein wird? Dazu heißen wir ihn herzlich willkommen im Podcast. Hallo Hansi.
Schönen guten Morgen, Jakob. Schönen guten Morgen, Auditorium. Freue mich, hier zu sein. Danke.
Perfekt. Ja. Für alle, die dich, und das sind sicher wenige, nicht so gut kennen, Business Angel, du hast auf deinem LinkedIn-Profil, glaube ich, immer noch stehen, currently not investing, aber das stimmt ja nicht, oder?
Nein, das stimmt nicht. Obwohl wir relativ viel investieren im Moment, seit 2 Jahren wieder sehr viel sogar, habe ich das dort stehen lassen, weil ich genug Dealflow kriege über andere Quellen. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn ich LinkedIn aufmache und das weggebe, dann ist, ich kriege auch jetzt Dealflow, weil viele Leute das einfach nicht akzeptieren, dass dort Currently Not Investing steht. Aber okay. Der Dealflow wird dann einfach zu groß und den brauche ich gar nicht.
Alles klar. Also dir gehen die möglichen Deals auf keinen Fall aus. Bleiben wir kurz beim Jahr 2023. Gib uns mal den ganz kurzen Recap. War ja doch ein krisengeprägtes Jahr. Wie ist für dich, wie ist für die Hans Woman Group verlaufen?
Insgesamt bin ich eigentlich recht zufrieden. Wir haben, glaube ich, 5 oder 6 Neuinvestments gemacht. Haben schon relativ viele Companies aus dem Portfolio unterstützen müssen und zum Teil gerne unterstützt. Das muss man immer unterscheiden. Das Portfolio ist jetzt insgesamt über 50 Companies groß und da gibt es von sehr reifen Companies bis zu sehr vielen jungen Companies eigentlich alles drinnen. Es gibt zum Glück ein paar Reifere, die einfach keine Unterstützung mehr brauchen. Die sind Selbstläufer, die sind Cashflow-positiv, die wachsen aus dem eigenen Cashflow. Das sind halt die Zugpferde und da gibt es ein paar davon zum Glück. Dann gibt es welche, die schon noch Geld burnen und Geld brauchen. Solche, die halt sehr gute KPIs haben, die haben auch Runden raisen können. Auch nicht mit Downround, sondern zumindest aufgesetzt auf der letzten Post-Money. Und dann gab es natürlich ein paar, wo die KPIs zwar gut sind, aber einfach nicht gut genug, sodass man keine Drittinvestoren überzeugen konnte. Da müssen die Bestandsinvestoren, wenn sie weiterhin dran glauben, dann eben Bridge-Runden machen. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht. Also insgesamt geldmäßig haben wir relativ viel investiert letztes Jahr, vor allem in den Bestand des Portfolios. Aber ich bin eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Es sind 2, 3, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, weil das war 2, 3 Companies sind sozusagen ausgeschieden. Die wären aber früher oder später ohnehin ausgeschieden. Das würde ich sagen, liegt nicht an der Lage 2023, sondern da hat das Geschäftsmodell einfach nicht so gepasst, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben.
Okay, also ich sehe, du investierst munter weiter. Das heißt, entgegen manch anderer hast du den Glauben an Startups nicht verloren. Das heißt, man ist immer noch der Meinung, dass auch wenn es jetzt schwierig ist und auch 2024 zeichnet sich als nicht so leichtes Jahr ab, man glaubt weiter dran und sagt, okay, in den nächsten Jahren werden da einige große Companies noch entstehen.
Also ich würde sagen, ganz im Gegenteil, ich glaube mehr dran als je zuvor, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass wir, was die Digitalisierung betrifft, immer noch erst am Anfang stehen und mit den neuen Möglichkeiten und den neuen Geschäftsmodellen, die sich durch AI auftun, einfach noch mehr Potenzial da ist. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass es jetzt 23 und 24, obwohl es nicht die allerbesten Jahre sind, wie wir wissen, was Fundraising betrifft, ein guter Moment ist, neue Companies zu starten. Neue Companies brauchen am Anfang relativ wenig Geld. Die brauchen 1, 2, 3 Jahre, bis sie sozusagen ihren Product-Market-Fit gefunden haben und bis sie größere Runden raisen können. Und da ist jetzt der richtige Zeitpunkt anzufangen. Und ich hoffe und bin natürlich auch optimistisch, dass irgendwann 2025, spätestens 2026, wir wieder so weit sind, dass es genug Geld gibt, um gute Seed-Rounds, Series A und Series B zu raisen. Im Moment ist das nicht der Fall.
Okay, das klingt ein wenig danach, als wäre 2024 auch ein Jahr des Neuanfangs, zumindest für einige.
Ja, 2024, ich habe natürlich auch keine Kristallkugel und ich kann einmal grundsätzlich sagen, alles ist möglich, logischerweise. Ich neige eher dazu zu glauben, dass es ein sehr schwieriges Jahr werden wird. Ich glaube, dass zu Beginn der Krise 2022, 2023 hat man den Startups sozusagen die Botschaft mitgegeben: Schaut, dass ihr zumindest so viel Geld habt, entweder jetzt raised oder eure Runrate so verlängert, dass ihr bis 2024 kommt. Und das ist jetzt. Ich befürchte, es wird sehr, sehr viele Startups geben, denen jetzt das Geld ausgeht und die raisen müssen. Das heißt, es wird sehr viel Gerangel geben um das etwas weniger Geld, das zur Verfügung steht. Da werden viele drum kämpfen und daher wird es schwierig. Die Zinswende ist noch nicht wirklich da. Ich meine, es ist ein bisschen eingebremst. Wer weiß, bleibt es dabei, hoffentlich, aber es geht noch nicht runter. Die großen Krisenherde sind nach wie vor da. Es gibt den Ukraine-Krieg, es gibt den Nahostkrieg, es kommen die Wahlen, es besteht die Gefahr, dass der Trump Präsident wird. Das sind alles Vorzeichen, die nicht dafür sprechen, dass es ein großartiges 2024 gibt. Aber natürlich kann es auch schnell in die andere Richtung gehen. Das darf man nie außer Acht lassen. Nahostbefriedung, vielleicht sogar ein Waffenstillstand in der Ukraine, schaut es im Moment nicht danach aus. Aber diese Dinge sind Triggerpoints, die unglaublich schnell sozusagen eine positive Grundstimmung aufkommen lassen. Und dann sind die Leute, die da draußen sind und auf viel Geld sitzen, und da gibt es natürlich jede Menge, die sind dann auch bereit, wieder zu investieren.
Absolut, na dann hoffen wir auf jeden Fall, dass diese Kriege beendet werden. Was schon ein wenig absehbarer ist, und du hast es gerade angesprochen, ein super Wahljahr 2024. Nicht nur in Österreich wird gewählt, in ganz vielen Ländern, USA, Taiwan wurde gewählt, Indien und so weiter stehen am Plan. Und überall ist zumindest zu spüren oder auch schon sehr deutlich abzusehen, dass so ein Rechtsruck stattfinden wird. Wie sehen Investoren das? Wie sehen das die Leute mit dem Geld, ist das gut oder schlecht oder berührt das am Ende gar nicht so die Investmententscheidungen?
Naja, ob es die Investmententscheidungen so berührt, glaube ich gar nicht. Aber es ist halt, also für mich persönlich ist es ganz einfach ein extrem unangenehmes Gefühl, überhaupt nur daran zu denken, dass dieser Rechtsdruck kommen könnte, dass ein Trump Präsident werden könnte oder dass es in Österreich einen Rechtsruck gibt und sich das manifestiert, was man derzeit in den Meinungsumfragen hört. Das ist einfach extrem unangenehm. Wenn es dann soweit ist, dann wäre ich, so wie viele andere, natürlich einfach das Beste tun, um damit umzugehen. Aber es ist ein extrem unangenehmes Gefühl, das ich diesbezüglich habe. Die Wirtschaft wird deswegen auch nicht zugrunde gehen und man wird weiterhin investieren. Man wird halt dann mit der neuen Situation umgehen müssen. Es werden sich vielleicht ein paar Parameter ändern. Gar nicht alle mal zum Schlechten, ein paar vielleicht zum Positiven. Und diejenigen, die sich am schnellsten, wissen, diejenigen, die sich am schnellsten adaptieren können und die mit den neuen Umständen am besten umgehen können, die werden dann auch am Schluss erfolgreich sein. Und dazu muss man, da muss man halt schauen, dass man genau dabei ist.
Absolut, ja. Naja, was man überall liest, ist America first, Austria first, Europe first, immer das eigene Land first, ist ja möglicherweise ein wenig nachteilig für gerade Firmen, die stark auf Internationalisierung, Export getrimmt werden, oder? Oder spielt es keine Rolle?
Naja, also wenn Österreich sozusagen ausschließlich von den österreichischen Investoren leben müsste, die Startups hier, dann wäre es schon sehr traurig um uns bestellt. Weil Geld gäbe es ja, wie wir wissen, genügend, aber es steht halt sehr wenig davon für Startups zur Verfügung. Aber ich glaube, auch America First und Europe First wird nicht heißen, dass nicht internationale Investoren dort, wo es Startups gibt, die ein großes Potenzial haben, die herausragende KPIs haben, nicht auch trotzdem investieren werden. Es wird, glaube ich, zwar ein bisschen länger dauern, bis die Amerikaner wieder nach Europa kommen. Die haben sich ja irgendwie zurückgezogen. Ich erinnere an 20, 2021, wo auch das österreichische Startup-Ökosystem sich nicht dem internationalen Trend entziehen konnte und auch hier große Runden stattgefunden haben. Aber es war halt nicht mit österreichischem und ganz wenig europäischem Geld, sondern es war in erster Linie mit US-Geld oder auch asiatischem Geld. Das wird, glaube ich, so schnell nicht wieder passieren.
Okay. Schauen wir auf 2024, quasi mit der positiven Brille. In einem Interview kurz vor Weihnachten hast du zu uns gesagt, es ist auch ein Jahr der guten Opportunities. Für wen kommen diese Chancen daher und für wen nicht?
Ja, Cash is King, würde ich sagen. Wenn man viel Cash hat und auf viel Cash sitzt, dann wird es sehr viele Opportunities geben. Und damit meine ich jetzt nicht nur Neuinvestments. Dafür braucht man jetzt nicht so viel Cash, sondern ich meine, dass von Startups, die vielleicht 21, 22 zuletzt gut gerast haben und versucht haben, bis 24 zu schaffen mit Verlängerung von Run Rates, denen wird das Geld ausgehen. Ich glaube, es wird viele geben, denen das Geld ausgehen wird, und die werden sich sehr schwer tun, frisches Geld zu kriegen. Und was sind dann die Alternativen dazu? Die Alternativen dazu sind entweder zusperren, das ist die leichteste, kann man nicht sagen, ist die grauslichste Alternative. Oder man versucht dann einen Strategen zu verkaufen, wenn man ihn findet. Oder man macht halt einen Asset-Verkauf oder schaut, dass man mergt mit jemandem, der sowas Ähnliches macht und wo man dazu passt. Und das sind für diejenigen, die Cash haben oder die eine Company haben, die Cash haben und ein Geschäftsmodell, das funktioniert, sind das schon ganz tolle Opportunities, glaube ich, die sich da im Laufe des Jahres auftun werden. Es wird zu einer Marktbereinigung bzw. Konsolidierung kommen. Ich glaube, dass es viele Startups auch mit guten Namen, von denen wir in den letzten Jahren gehört haben, vielleicht gegen Ende des Jahres so nicht mehr geben wird.
Okay, hoffen wir das Beste, auf jeden Fall. Du hast es auch anfangs angesprochen, AI ist weiterhin in aller Munde. Man kann getrost sagen, 2023 war das Jahr der künstlichen Intelligenz. Jetzt kann man wahrscheinlich sagen, jetzt haben die Leute das ausprobiert, versucht ins Business zu integrieren. Wie wird das 2024 weitergehen? Bei dir im Portfolio zum Beispiel setzen auch alle auf AI oder ist da auch viel, viel Hype, viel Versprechen dabei, was dann am Ende durch die Technologie gar nicht eingehalten werden kann?
Natürlich können nicht alle Versprechen eingehalten werden, aber faktisch ist es schon so, dass der allergrößte Teil meiner Companies im Portfolio auf AI setzt. Etliche, die es schon vorher und immer gemacht haben, und einige, die sich ganz einfach, ganz intensiv schon seit letztem Jahr damit auseinandersetzen müssen und weiterhin damit auseinandersetzen werden. Aus dem einfachen Grund, weil wenn sich herausstellt, dass durch AI das Geschäftsmodell oder ein Teil des Geschäftsmodells schneller, besser, effizienter, günstiger gemacht werden kann, dann muss man das machen, weil sonst bleibt man über und wird überholt. Und das findet nicht nur in meinem Portfolio statt, das findet gerade überall statt. Gibt natürlich ein paar wenige, wo AI nicht so wichtig ist. Dazu würde ich einmal so ganz allgemein mit wenigen Ausnahmen Hardware-Startups zählen. Ich meine, Hardware ist Hardware. Wenn du das brauchst, dann musst du das haben. Es war immer so ein bisschen verpönt im Venture Capital Bereich oder überhaupt im Startup Bereich. Hardware Startup, das ist halt nicht Software, da ist nicht 100% Deckungsbeitrag, sondern nur 30, 40, 50, 60, je nachdem, wie viel Hardware man braucht. Hardware ist natürlich im Prinzip ein guter Schutz vor AI. Auch da muss man aufpassen, weil da gibt es auch eine Firmware drinnen sehr oft, und da muss man natürlich auch schauen, ob man da nicht irgendwas ersetzen kann. Aber wenn man Hardware braucht, unbedingt für sein Geschäftsmodell, dann hat man zumindest ein bisschen mehr Zeit, um sozusagen das Geschäftsmodell so auszuweiten, dass man sehr erfolgreich wird.
Es ist spannend, dass du Hardware ansprichst, findet ja oft statt im Climate-Tech-Bereich. Also wenn man es ganz groß denkt, auch Northvolt, die Batteriehersteller aus Schweden, haben Dutzende Milliarden Euro aufgenommen und die machen ja Hardware. Ja, und die funktionieren offenbar ganz gut, oder?
Also ich habe einige Hardware-Startups im Portfolio, die ganz großartig laufen. Eines davon ist Tractive. Du brauchst halt das GPS-Gerät am Hund oder Katzenhalsband, um den Hund orten zu können. Da fährt die Eisenbahn drüber. Ein anderes ist Journey, das tolle Fotobuch. Wenn du das Fotobuch angreifen willst und aufmachen willst, dann brauchst du es halt. Das heißt nicht, dass nicht AI verwendet wird, um zum Beispiel das Fotobuch optimal zu machen oder auch was attraktiv betrifft. Aber durch den Hardware-Komponente hat man einfach einen besseren Schutz. Das sind zum Beispiel zwei Companies, die sich ganz, ganz großartig entwickelt haben. Nicht nur im letzten Jahr, aber vor allem auch im letzten Jahr.
Okay, spannend. Und quasi das Gegenteil, wenn man so will, Software. Bis vor 2, 3 Jahren haben ganz, ganz viele Startups auf SaaS, Software as a Service gesetzt. Ist das immer noch eine gute Idee? Weil manchmal hat man auch das Gefühl, dass es so eine Art von Übersättigung gibt. Am Ende sind es ja oft Firmen, Corporates, die SaaS-Kunden werden sollen. Die haben wahrscheinlich dann teilweise schon Dutzende oder sogar hunderte Tools im Einsatz. Kommt man da noch rein oder ist SaaS jetzt mal ein bisschen abgekühlt?
Ja, also ich persönlich bin ja gar nicht so ein Riesenfan davon. Ich habe also vor einigen Monaten mal meinen Track Record angeschaut und interessanterweise sind alle meine großen Exits eigentlich B2C basiert und nicht B2B SaaS. Trotzdem, wenn mich bekannte VCs anschreiben und scouten und nach meinem Portfolio fragen, ist immer wieder hauptsächlich die Frage, wir suchen B2B SaaS. Also der Bedarf ist nach wie vor da, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen schwerer, da jetzt zu realisieren, weil ich glaube, durch diese Nachfrage, die es in den letzten Jahren da schon gegeben hat, eigentlich unglaublich viele entstanden sind und nicht alle können erfolgreich werden oder erfolgreich sein. Und natürlich ist es jetzt in der Krise schwerer zu verkaufen. Ich meine, viele von den großen Corporates, die die Natural Customer sind für große B2B SaaS-Modelle, die haben halt andere Sorgen, als sich im Detail damit zu beschäftigen, von einem Startup ein neues B2B SaaS-Modell zu kaufen und dann einzuführen. Vielleicht ist es kurzsichtig gedacht, vielleicht könnten sie dadurch ein bisschen besser durch die Krise kommen, aber tatsächlich haben ja fast alle großen Corporates natürlich leiden natürlich genauso unter der Wirtschaftskrise. Das heißt, dort ist Emergency State und da ist es nicht so leicht, bei denen reinzukommen.
Die ganz großen SaaS-Anbieter, natürlich Microsoft, Google und Co., die setzen ja ganz stark auf AI. Ist es jetzt vielleicht sogar der umgekehrte Trend, dass viele, viele Startups Kunden von Microsoft, Google werden, um Zugriff auf diese AI-Modelle zu bekommen?
Diese Frage kann ich so nicht beantworten, das weiß ich eigentlich nicht. Natürlich tun die Startups und die Startup-Founder oder Manager, die sich mit hauptsächlich nichts anderem beschäftigen als mit dem Startup, schauen überall, ob es Möglichkeiten gibt, dass sie mehr Umsatz machen oder ein größeres Potenzial ausschöpfen können. Und vielleicht überlegen die sich das auch. Aber alle, die SaaS-Modelle haben, überlegen, wie sie zum Beispiel ihren Content über AI generieren können. Und zum Teil tun sie das auch schon. Das geht ja, ist ja im Prinzip gar nicht so schwer. Ich meine, ich bin jetzt kein Spezialist, ich kann es nicht. Aber wenn ich so mit meinen Foundern rede, ist das, und schaue, was die so in den im letzten Jahr gemacht haben, ist das schon faszinierend, wie viele das schon eigentlich vernünftig eingebaut haben und zum Beispiel automatisch Content generieren können.
Ja, spannende Entwicklung auf jeden Fall. Kommen wir gleich auf deinen Founder zu sprechen, die Hans-Woman Group. Ihr macht es auch immer wieder Treffen. Es sind ganz, ganz viele bekannte österreichische Founder, Gründerinnen mit dabei. International redet man oft von der PayPal-Mafia, der Skype-Mafia. Ist die Hans-Woman Group auch so eine Mafia im positiven Sinne?
Eine Mafia im positiven Sinne sicherlich, weil schon ein relativ starker und guter Zusammenhalt innerhalb der Member der Gruppe da ist. Das heißt, die unterstützen sich gegenseitig nicht nur bei den Workshops und Hans-Women Group-Treffen, die wir regelmäßig machen. Da lernt man sich natürlich kennen, da baut man Vertrauen auf. Wir haben auch einen gemeinsamen Slack-Channel mit unter Slack-Channels, wo ausgetauscht wird. Wenn jemand irgendein gröberes Problem hat, dann stellt er die Frage in den Slack-Channel und kriegt üblicherweise innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde mehrere Antworten, weil schon irgendjemand anderer im Portfolio genau durch diese Problematik durchgegangen ist. Wir haben in der Zwischenzeit auch Subgruppen von der Hans-Wimmer Group. Wir haben ja in den letzten 2 Jahren relativ viel in Spanien investiert. Wir haben jetzt schon 6 spanische Portfolio Companies und wir machen auch zweimal im Jahr in Spanien, bis jetzt immer in Barcelona, ein Hans-Wimmer Group Treffen, wo die 6 Spanischen dabei sind und wir immer 2, 3, 4 österreichische Companies dazu holen. Diejenigen, von denen wir glauben, dass es was bringt, wenn sie sozusagen von Spanien ein bisschen was lernen, beziehungsweise umgekehrt, die auch den spanischen Companies dort irgendwas bringen können. Das sind recht spannende Treffen. Es ist halt auch ein Organisationsthema, weil es sind jetzt sozusagen 4 solche Treffen im Jahr. Das ist immer so 1, 2 Tage Barcelona, so jedes Mal 3 Tage mit den anderen Themen, die man dann dort hat. Das muss man sich natürlich auch gut überlegen, ob der logistische Aufwand, sowas zu machen, auch dann tatsächlich das bringt und von den Gründern so angenommen wird, dass sie damit happy sind. Bis jetzt ist das tatsächlich der Fall. Und noch einmal auf die Frage zurückkommen, ja, ein bisschen eine Mafia im positiven Sinne ist es natürlich. weil die sehr, sehr viel untereinander reden. Und nicht nur die Aktiven, sondern interessanterweise auch die sogenannten Alumnis, also die, die schon einen Exit hinter sich haben, die kommen sehr gern zu diesen Treffen, weil sie sich da, erstens einmal investieren die auch, die sind ja zum Teil in diese Companies investiert. Und natürlich auch, weil sie sich Ideen holen und Anregungen dafür, was man vielleicht als nächstes machen könnte. Das sind dann sehr spannende gegenseitige Insights, die sie voneinander kriegen. Funktioniert nach wie vor super gut. Es ist halt schon ein bisschen groß manchmal. Man muss halt schauen, welche Firmen man zusammenbringt, damit die auch wirklich viel voneinander lernen.
Zu Spanien hast du ja ganz besondere Beziehungen. Das ist ja quasi dort, wo du dein Vermögen, dein Unternehmertum aufgebaut hast, oder?
Ja, ich habe 20 Jahre in Madrid gelebt und habe auch immer noch einen Wohnsitz in Spanien an der Küste. Und wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass ich vor 2 Jahren beschlossen habe, in Spanien mehr zu investieren. Aber nicht nur. Aber wir haben auch eine Investmentmanagerin, die Helena Torres, die in Barcelona vor Ort ist. Und wenn man mehr als ein, zwei Companies hat, dann ist es schon sinnvoll, jemanden dort zu haben, der sozusagen mit den Companies tatsächlich arbeiten kann. Wir haben in Spanien relativ viele, fast alle sind Lead-Investments, weil es in der Frühphase enorm schwer ist, dort ein Co-Investment zu machen. Es gibt sehr wenig Lead-Investoren. Daher haben wir das dort gemacht. Währenddessen in Österreich sind die letzten Investments, die wir gemacht haben, die meisten davon Co-Investments und nur wenige Lead-Investments. Das muss man, wenn man ein erfahrener Business Angel oder ist oder Frühphaseninvestor, dann lernt man das sehr gut zu unterscheiden, diesen riesigen Unterschied zwischen einem Lead-Investment und einem Co-Investment. Beim Lead-Investment führst du zumindest eine Zeit lang bis zum nächsten Lead-Investor, der in einer späteren Phase einsteigt, und das ist im Moment, dauert das halt, kann das relativ lang dauern, macht man sehr, sehr viel Arbeit mit dem Startup. Das ist sehr zeitaufwendig, auch geldaufwendig, weil man als Lead-Investor sozusagen bei Bridge-Runden auch immer vorangehen muss. Währenddessen bei einem Co-Investment, da sagt man, okay, da gebe ich 50 oder 100.000 rein, und wenn es was braucht, so rufst mich an und ich helfe euch. Aber im Prinzip bin ich sozusagen auf Distanz und schauen wir halt vielleicht gerade noch die Reportings an, die dort rauskommen. Das macht schon einen riesengroßen Unterschied aus.
Absolut, also viel, viel mehr Arbeit natürlich als Lead-Investor, verständlich.
Ja, und Spanien noch vielleicht dazu. Wir haben bis jetzt hauptsächlich in Barcelona investiert. Barcelona hat ein großartiges Startup-Ökosystem. Mir gefällt das sehr, sehr gut dort. Und die durchschnittlichen Bewertungen sind ein bisschen niedriger als im Dachraum, auch als in Österreich. Und ich glaube, wir haben dort sehr, sehr gute Investments gemacht. Und was auch ein ganz wesentlicher Grund ist, wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, deswegen haben wir uns ja von Hans Mann Group auf Hans Women Group umbenannt, dass wir versuchen, viel mehr in diverse Gründerteams zu investieren. Das ist uns in Österreich kaum gelungen. Wir haben natürlich das eine oder andere, aber eigentlich ein relativ kleiner Prozentsatz, weil, ganz offen gesagt, wir sehen sehr wenige attraktive Investmentmöglichkeiten mit diversen Gründerteams in Österreich. In Spanien, alle sechs haben, fünf davon, also sechs sind diverse Teams und fünf davon haben weibliche CEOs. Hängt auch am Dealflow selber. Die Helena Torres, unsere Investmentmanagerin dort, ist in all diesen Vereinigungen und Associations, was also Female Founder betrifft oder Female Founder nahe ist. Und der Dealflow, der von dort kommt, ist eben zu 90% divers. Währenddessen der Dealflow, den wir in Österreich kriegen, nicht divers ist. Und das hat ein bisschen damit zu tun, das ist vielleicht ganz interessant, meine ehemaligen Founder, die exitiert haben, sei es jetzt Runtastic oder My Sugar, Busuu, Durchblicker, die investieren ja alle weiter und von denen kriegen wir auch Dealflow. Und das ist qualitativ sehr guter Dealflow. Er ist fast ausschließlich männlich. Es sind auch männliche Gruppen. Eine Ausnahme, das war Spock. Spock gab es ein diverses Team mit der Kathi und mit dem Armin. Mit denen haben wir ein Co-Investment und das ist wieder divers. Das ist Journey, wo es auch ein diverses Gründerteam gibt. Das heißt, such dir deinen Dealflow, und je nach deinem Dealflow, das bestimmt sehr stark, wo du dann auch tatsächlich investierst. Und entweder er ist divers oder er ist nicht divers.
Okay, spannende Sache. Ja. Mir ist noch ein Trend aufgefallen, zumindest in den letzten Monaten bei den großen Finanzierungsrunden in Europa. unter anderem auch bei GoStudent, liest man immer wieder von Fremdkapital. Das war ja vor 2, 3 Jahren noch nicht so. Jetzt werden diesen Finanzierungsrunden wird Fremdkapital beigemischt, also Banken stellen Kredite und so weiter. Ist das jetzt ein zeitweiliger Trend, weil die VCs die Großen ein bisschen auslassen als quasi Kompensation fürs fehlende Eigenkapital? Und Anschlussfrage, ist es clever als Founder Fremdkapital aufzunehmen und wenn ja, warum?
Den Teil der Frage, ob das clever ist, den kann ich schnell beantworten. Bevor du kein Equity kriegst, solltest du auf alle Fälle zumindest Fremdkapital nehmen, wenn du Geld brauchst. Weil ohne Geld kein Musi, wie man so sagt. Fremdkapital hat Vorteile und Nachteile. Es ist üblicherweise deutlich billiger als Equity. Ganz egal, ob du jetzt 4 oder 5 oder 8 oder 12% zahlst, es ist immer billiger, als wenn du dilutest, indem du Equity aufnimmst. Mhm. Aber es eignet sich im Prinzip nur für die Wachstumsphase. Das heißt, eine Company, die entsprechend wächst und die auch mit der Aufnahme dieses Fremdkapitals wächst, hat dann alles richtig gemacht, weil in einem Exit-Fall halt genügend Geld da ist, um zuerst das Fremdkapital zurückzuzahlen und danach bleibt noch genug für die einzelnen Shareholder und für alle Gesellschafter über. Wenn die Firma sich nicht ganz so toll entwickelt und vielleicht nicht so stark wächst, dann kann sein, dass das Fremdkapital sozusagen den Großteil des Exit-Geldes nimmt und es bleibt für die Shareholder sehr wenig über. Außerdem ist Fremdkapital üblicherweise irgendwann einmal fällig, Equity nie, je nach Vertragslage. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist das schon ein wesentlicher Unterschied. Und wenn der Stichtag näher kommt und der Forecast wurde vielleicht nicht ganz so erfüllt und die Kosten waren ein bisschen höher als geplant und plötzlich ist das Fremdkapital fällig, dann ist man üblicherweise in einer sehr unangenehmen Situation, weil eine Verlängerung auch üblicherweise nie zu freundlichen Konditionen erfolgt. Mhm. Außerdem ist Fremdkapital, darf man nicht vergessen, normalerweise nicht nur mit einem attraktiven Zinssatz für den Kapitalgeber verbunden, sondern hat meistens auch noch einen Equity-Trigger. Also insgesamt ist es nicht ganz so billig. Equity-Trigger heißt, dass der Fremdkapitalgeber sich die Möglichkeit vorbehält, wenn er sieht, das Ding entwickelt sich gut, dann darf er zu einer früheren Bewertung nachträglich noch einen Teil seines Fremdkapitals wandeln. Das tut er so spät wie möglich, weil das Fremdkapital natürlich an erster Stelle steht. Und nachdem er kein Anteilseigner ist, üblicherweise, ist das auch kein Gesellschafterdarlehen und er kriegt sein Geld, also wenn sich das Geschäftsmodell nicht gut entwickelt, halt mit einer relativ hohen Sicherheit auch wieder zurück. Das heißt, man muss das genau abwägen, die Vorteile und die Nachteile. Aber wahrscheinlich ist es grundsätzlich schon gut, Fremdkapital auch zu nehmen, am besten immer im richtigen Mix zwischen Equity und Fremdkapital. Fremdkapital wird auch genommen bei Geschäftsmodellen, die sehr viel Hardware brauchen, weil es nicht viel Sinn macht, die Hardware und das damit zusammenhängende Working Capital mit Eigenkapital zu finanzieren. Es ist sinnvoll, das auszulagern und über Fremdkapital zu nehmen.
Okay. Jetzt spekulieren natürlich 2024 viele auf eine Zinswende nach unten, vor allem in den USA, aber möglicherweise auch in der EU. Wird das, wenn die Zinsen wieder sinken, Fremdkapital noch attraktiver machen?
Also wenn die Zinsen wieder sinken, dann hoffe ich ganz stark, natürlich abhängig von den anderen Begleitumständen, dass auch wieder mehr Geld für Equity zur Verfügung sein wird. Ich glaube, das ist eher der Vorteil. Es ist ja tatsächlich so, dass man als Investor, der jetzt nicht ausschließlich in Startups investiert oder hauptsächlich so wie ich, natürlich mehrere Asset-Klassen hat. Und wenn du am Markt draußen mit zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, 4% Zinsen kriegst und die ganz sicher, naja, dann holst du dir, warum sollst du irgendwo in Risiko reingehen? In den Jahren davor, wo man keine Zinsen gekriegt hat oder fast keine Zinsen gekriegt hat, war natürlich die Opportunity viel größer, in Risikokapital zu investieren, weil man eh kein Geld gekriegt hat. Also eh keine Zinsen gekriegt hat für das Geld, wenn man es normal angelegt hat. Das hat man ja jetzt. Wenn es wieder runtergeht, hoffe ich, dass wieder ein Trend Richtung Equity geht. Mhm. Debt sollte dann natürlich ein bisschen billiger werden, aber auch da würde ich jedem raten, den richtigen Mix zu machen und nicht nur Debt. Debt ist, wie gesagt, zusammenfassend kann günstig und billig sein bei einer Firma, die wächst, und kann unangenehm sein bei einer Firma, die nicht wächst oder nicht genug wächst.
Alles klar, okay. Also wichtige Abwägung zu treffen. Noch eine letzte Frage, und das ist, glaube ich, schon ein bisschen durchklingen lassen aus deinem Portfolio. Gibt es, glaube ich, ein paar Shining Stars 2024? Von welchen Companies aus deinem Portfolio wird man die positivsten Sachen hören, denkst du?
Naja, es gibt ein paar Companies, die interessanterweise so ein bisschen recession-proof sind, hat sich herausgestellt. Dazu zählt zum Beispiel der Pet Market, also Tractive. Muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht in der Zeitung mal gelesen hätte, dass wir in einer Recession sind, aus den Zahlen von Tractive hätte ich das nicht herauslesen können.
Okay.
Es ist halt tatsächlich so, dass wenn du einen Hund oder eine Katze hast, dann gibst du einfach das Geld für die weiter aus, auch wenn es insgesamt ein bisschen weniger Geld zur Verfügung hat. Also das ist eine Company, die sich wirklich seit vielen Jahren großartig entwickelt, seit vielen Jahren ungebremstes Wachstum hat. Eigentlich im Prinzip seit dem Launch 2013, glaube ich, war das, wachsen die Jahr für Jahr mit sehr hohen Prozentsätzen, sind eine Firma auch vom Umsatz her bereits, die also wirklich zu den wahrscheinlich zwei, drei Startups in Österreich zählt, die also in dieser Umsatzregion sich befinden. Und da wird man auch weiterhin Großartiges hören, bin ich ganz sicher. Journey hat auch gezeigt, dass das Fotobuch, das mit AI-Hilfe erstellte Fotobuch, da geht es ja nicht einfach um ein Fotobuch, sondern Journey hat es ja geschafft, einfach diese mühsame Arbeit, ein Fotobuch zusammenzustellen, auf wenige Klicks zu machen, weil mit AI-Hilfe Vorschläge gemacht werden, die vom Großteil der Fotobuchbesteller einfach automatisch übernommen werden. Und auch die haben großartige Wachstumsraten im Voriges, in den letzten Jahren gezeigt. Sind
CEO Andreas Hötter war ja auch kürzlich im Podcast bei uns.
Ah, okay.
Spannende Sache.
Ja, also die entwickeln sich großartig und da habe ich ganz stark die Erwartung, dass das auch heuer weiterhin so passiert.
Alles klar.
Das sind so die Stars, aber dann gibt es natürlich Firmen wie Storebox und Anyline, die super gut unterwegs sind, die halt auch Scale-up sind, die aber natürlich auch ein bisschen von der Recession betroffen sind. Insofern, als sie die großartigen Wachstumsraten, die so weit über 100% gelegen sind davor, die sind halt jetzt schwerer zu erreichen oder gar nicht zu erreichen. Aber ich meine, Firmen, solange Firmen sich mit 50, 60, 80% wachsen, kann man nur mehr zufrieden sein. Man muss bloß ein bisschen anders planen als davor. Ich habe ganz bewusst in meinem Portfolio, soweit ich das beeinflussen kann, dort, wo wir größere Anteile haben, war nie ein großer Anhänger von sehr hohen Burn-Rates. Und wenn man keine sehr hohen Burn-Rates hat, dann ist es auch immer ein bisschen leichter, auf Break-Even umzustellen oder halt mit weniger Geld auszukommen. Wenn man sehr hohe Burn-Rates hat, dann ist das zum Teil auch gar nicht mehr möglich. Ich habe irgendwann, glaube ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr hat mir ein Bekannter gesagt, es gab Anfang 22 insgesamt etwa 500 Unicorns mit einem ARR von unter 20 Millionen. Ich glaube, das war Dollar. Also man muss sich das vorstellen. 500 Unicorns, also Firmen, die mit 1 Milliarde Dollar bewertet worden sind und keine 20 Millionen wiederkehrenden Umsatz gemacht haben.
Pro Jahr,
Ich würde es
wohlgemerkt.
pro Jahr, genau. Also ich würde meinen, und die haben natürlich unendlich viel Geld geburnt, weil die viel Geld gekriegt haben, sonst hätten sie sich eine Unicorn-Bewertung gekriegt. Und ich würde mal annehmen, dass da ein großer Teil von diesen Companies, müssten die jetzt Geld raisen, eben keine Unicorns mehr sind, weil in den letzten 1,5, 2 Jahren haben sie ihren ARR jetzt auch nicht so gigantisch erhöht.
Okay. Naja, spannende Voraussetzungen jedenfalls fürs Jahr 2024. Da wird es noch viel zu hören geben. Hansi, vielen, vielen Dank für diesen tiefgehenden Ausblick in viele, viele Themen. Danke fürs Interview.
Ich bedanke mich auch und ganz ehrlich gesagt, ich freue mich auf 2024.
Super Abschlusswort. Danke dir.
Danke.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4, 5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.